Sie hören das Domradio, die Sendung weltweit am Montag. Ja, der Begriff der Zivilgesellschaft, der ist aus der politischen und wissenschaftlichen Diskussion ja eigentlich heute gar nicht mehr wegzudenken. Kaum ein gesellschaftliches Problem, das wird heute noch ohne die Einbeziehung der Zivilgesellschaft diskutiert, denn darüber herrscht Einigkeit. Die gesellschaftlichen Fragen der Zukunft, die können eben nur mithilfe der Zivilgesellschaft gelöst werden. Was genau das ist, das haben wir soeben schon versucht zu erklären. Da ist die Abgrenzung nicht ganz einfach. Zum Beispiel die Frage, sind eigentlich der Fußballverein oder auch der Kirchenchor Teil der politischen Zivilgesellschaft? Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, haben Volker Greulich, Gregor Federhen und Peter Schwab gesagt. Die drei sind Experten vom Internationalen Kolpingwerk. Mit denen diskutiere ich heute hier über das Thema in unserer Sendung weltweit. Herr Greulich, gibt es eigentlich auch gute und schlechte Zivilgesellschaften? Also ich meine, es wird ja meistens in einem positiven Kontext genannt, der Begriff Zivilgesellschaft. Aber was ist denn beispielsweise mit der Bürgerinitiative, die sich Ausländer raus auf die Fahnen schreibt? Das ist ja eigentlich auch Zivilgesellschaft,
oder? Zivilgesellschaft ist keine moralische Kategorie. Also das ist sehr wichtig, sich ganz klar zu machen. Man kann nicht sagen, Zivilgesellschaft gut, Staat schlecht. Islamistische Gruppen gehören zur Zivilgesellschaft, rechtsextreme Bürgerinitiativen sind Zivilgesellschaft. Das ist für sich nichts Gutes. Oder selbst wenn man mal sieht, kirchliche Gruppen in Afrika, die für die Todesstrafe für Homosexuelle eintreten, sind ganz klar Teil der Zivilgesellschaft. Ist das das, was wir wollen? Wahrscheinlich nicht. Von daher muss man ganz klar sagen, Zivilgesellschaft an sich ist nicht automatisch was Gutes. Nur dann, wenn der Mensch was draus macht. Die Zivilgesellschaft geht letztlich auf das Recht aller Menschen zurück. Ja, sich zu organisieren. Wobei, ich bin da ein bisschen weniger optimistisch, also über die weite Reichweite von Zivilgesellschaft als mein Kollege Peter Schwab, weil ich glaube, man kann in Afrika beobachten, dass auch wenn der Staat nicht da ist, sich nicht automatisch Zivilgesellschaft bildet. Also in sehr stark fragmentierten Gesellschaften, wo die Loyalität sehr stark entlang von Clan, Familien, Verwandtschaftslinien geht, das gilt übrigens auch zum Beispiel für Süditalien, ist es sehr schwierig, größere gesellschaftliche Gruppen zu haben, die eben nicht auf verwandtschaftlichen Beziehungen fußen und trotzdem gemeinschaftlich Interessen nehmen. Ich glaube, ein großes Problem von Afrika ist, obwohl sich Staaten aus vielen Bereichen zurückgezogen haben im Zuge der Demokratisierung in den 90er Jahren, dass sich eben nicht automatisch Zivilgesellschaft gebildet hat, sondern ein Vakuum.
Es ist sicher richtig, also so ganz anderer Meinung bin ich gar nicht. Es gehört dann aber in diese Situation Personen mit Visionen, die in der Lage sind, eine Lücke zu erkennen und konkrete Vorschläge zum Aufbau von Zivilgesellschaft zu machen. Da haben wir ja in der Geschichte in Europa, in Lateinamerika, sicher auch in Afrika und Asien, genug Beispiele.
In Afrika fällt mir keiner ein. Also gut, man könnte sagen, Nelson Mandela ist in der Politik gelandet. Julius Nyerere war Präsident von Tansania. Leopold Senghor war Präsident vom Senegal. Es gibt in Afrika eine sehr stark etatistische Kultur.
Das heißt?
Eine sehr stark staatsbezogene Kultur. Und es gibt eigentlich jetzt wenig Personen, die mir so auf Anhieb einfallen, die Kristallisationspunkte für Zivilgesellschaft geben würden. Es gibt sicherlich bekannte Individuen wie Desmond Tutu in Südafrika oder Wole Soyinka, der Schriftsteller aus Nigeria. Aber mir ist nicht bekannt, dass die Kristallisationsfiguren für größere gesellschaftliche Bewegungen geworden wären.
Sie haben gerade gesagt, staatsbezogen. Welche Rolle spielt damit eigentlich der Wohlstand in einer Gesellschaft? Will damit sagen, wenn die Armut sehr groß ist, wenn die Mehrheit der Menschen damit beschäftigt ist, das Überleben des nächsten Tages zu sichern, wie viel Platz bleibt da noch für zivilgesellschaftliches Engagement?
Also im schlimmsten Fall keiner. Dann habe ich von morgens bis abends damit zu tun, mich und meine Kinder und die Angehörigen, die mit mir im Hausland leben, am Überleben zu halten. Und habe weder Zeit noch Kraft, mich darüber hinaus zu engagieren. Aber das ist genau die große Herausforderung, der sich Organisationen wie das Kolpingwerk stellen muss.
Ja, aber ich meine, da muss man schon wirklich sehr arm zu sein. Also sicherlich in Notsituationen, wo akuter Hunger herrscht, Katastrophensituationen, Kriegen, klar. Aber ich meine, in vielen afrikanischen Ländern sind die Leute arm, aber die haben trotzdem Zeit, zu Hochzeiten zu gehen, sich zu treffen, Verwandte zu besuchen. Ein großes Hindernis an Zivilgesellschaft ist, wenn die Loyalität nicht gesamtgesellschaftlich ist, sondern die Loyalität zur eigenen Gruppe, zum eigenen Stamm, zur eigenen Volksgruppe, zur eigenen Familie ist. Dann wird es sehr schwer sein, Organisationen aufzubauen, die darüber hinausgehen. Also ich war selber, als ich in Tansania war, Geschäftsführer eines Kooperativladens in einem Ort, der hieß Buambo. Und die Leute hatten alle ein gemeinsames Interesse. Aber im Grunde genommen hat der nur so lange funktioniert, wie Europäer da waren. Die haben immer darauf bestanden, dass ein Europäer Kassenwart ist, weil die Leute haben selber gesagt, das ist jetzt kein Rassismus von mir, die Leute haben selber gesagt, nur solange ein Weißer an der Kasse sitzt, läuft das. Nicht, dass sie alle Diebe sind, aber dieses Loyalitätsempfinden gegenüber der Gesamtheit, eben auch gegenüber Leuten aus anderer Familie, Das fehlte da und das hat sehr dazu beigetragen, dass übrigens, nachdem ich weggegangen bin, der Laden in der Zeit pleite gegangen. Was man wirklich braucht, ist ein Kristallisationspunkt. Das heißt, dass man den Leuten eine Idee gibt oder einen Gedanken oder ein Modell, ein Konzept, um das die sich versammeln können. Und ich glaube, eine religiöse Bewegung bietet dann eine sehr gute Voraussetzung, weil Afrika der wahrscheinlich am wenigsten säkularisierte Kontinent ist. Ich kenne keinen Schwarzafrikaner, der nicht religiös ist. Das kann Voodoo sein, das kann Islam sein, das kann Pfingstkirchler sein, aber ich habe noch nie einen Afrikaner getroffen, der mir gesagt hat, ich glaube an keinen Gott. Von daher definieren Afrikaner sich sehr stark neben der Ethnie auch über die Religion. Und das haben wir in der Tat auch beim Kolpingwerk als einen ganz guten Ansatz empfunden, nämlich eben praktisch Großfamilie ohne Blutsverwandtschaft, Großfamilie im spirituellen Sinn. Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass Kolpingwerk in Afrika einfacher funktioniert, als ich das zum Beispiel auf den Philippinen erlebt.
Wie ist das denn zum Beispiel in Osteuropa? Wie funktioniert das da, Herr Federhin?
Ja, auch in Mittelosteuropa spielt der wirtschaftliche Rahmen natürlich auch eine Rolle. Es ist nicht nur der politische Kontext, die Rahmenbedingungen, sondern auch ja, der Wohlstand. Also Sie merken das daran, Anfang der 90er Jahre gab es einen unheimlichen Boom in der Zivilgesellschaft. Es wurden wirklich Tausende von Nichtregierungsorganisationen gegründet. Inzwischen hat das doch ganz stark nachgelassen und die Vereine, Organisationen, die überlebt haben, hängen häufig noch am Tropf der ausländischen Geber. Und daran merkt man schon, auch zivilgesellschaftliches Engagement braucht finanzielle Unterstützung. So ganz ohne Geld geht es auch nicht. Und die Hoffnung war natürlich in allen Ländern, dass jetzt eine breite Mittelschicht entsteht, wo genügend Bürger sowohl die Zeit und Muße haben, also aber auch den finanziellen Background, um sich so ein ehrenamtliches Engagement in einer Organisation auch leisten zu können. Diese Hoffnung ist noch nicht ganz aufgegangen. In manchen Ländern, wo es wirtschaftlich gut geht, da geht es auch der Zivilgesellschaft schon besser. Aber wo die Wirtschaft noch am Boden liegt, hat man meistens auch eine noch ganz schwache Zivilgesellschaft.
Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Geschichte der ost- und mitteleuropäischen Länder, da gibt es ja zahlreiche, würde ich mal sagen, Wegmarken. Zum Beispiel der Prager Frühling, Solidarność wurde sie eben schon angesprochen. Kann man eigentlich sagen, dass es letzten Endes die Zivilgesellschaft war, die den Kommunismus zu Fall gebracht hat?
Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Einige Experten sind der Meinung, dass der Kommunismus eigentlich in sich selber zusammengebrochen ist, an seinen eigenen Widersprüchen im Grunde genommen zugrunde gegangen ist. Andere ja, halten doch den Widerstand der Opposition für ausschlaggebender. Ich tendiere eher in die erste Richtung. Und zivilgesellschaftliches, vor allen Dingen halt politisches Engagement war ja im Grunde genommen unmöglich oder wurde halt kriminalisiert, bestraft und war dann halt eben eigentlich nur in Nischen möglich, wie gesagt, eigentlich so im kirchlichen Raum, aber in der Öffentlichkeit neben der kommunistischen Partei ein politisches Engagement war im Grunde genommen weder möglich noch denkbar. Ne?
Warum ist Zivilgesellschaft trotzdem entstanden? Warum ist sie trotzdem stärker geworden? Obwohl es gefährlich war, obwohl es keine Rahmenbedingungen gab, obwohl sie nicht erwünscht war?
Also ich glaube, kein Land kann es sich heute erlauben, dauernd gegen den Willen der Bevölkerung zu regieren. Und von daher ist es ganz wichtig, auch auf lokaler Ebene die Bürger mehr und mehr einzubeziehen in die Lösung der Probleme. Und dafür muss es halt wieder jetzt heute neue Mechanismen geben. Alleine die parlamentarische Demokratie reicht vielleicht nicht aus. Und deshalb ist es wichtig, dass man neue Foren schafft, wo auch Nichtregierungsorganisationen Mitsprachemöglichkeiten haben, wo es möglich ist, dass Bürger sich beteiligen können. Das, denke ich, ist eine große Zukunftsaufgabe in allen Ländern heute.
Also nur Regierungspolitik reicht nicht aus. Die Bürger, die müssen auch mit einbezogen werden. Das sagt Gregor Federhin vom Internationalen Kolpingwerk. Ja, und zusammen mit seinen beiden Kollegen Volker Greulich und Peter Schwab ist er heute hier im Studio. Wir sprechen über das Thema Zivilgesellschaft. Was ist das überhaupt? Warum ist das wichtig? Ja, und welche Rolle die Kirche in dem Zusammenhang spielt, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit.